Moin, heute gibt es die erste Folge. Hast du gehört? Das war meine Nase. Okay, du, wir bleiben gleich drauf. Moin, heute gibt es die erste Folge zur transthorakalen Echokardiographie und du bist hier richtig, wenn dich das Lehren und Lernen einer fokussierten Echokardiographie in der Einleitung intra- oder postoperativ interessiert. Am Beispiel eines TTE-Posters diskutiere ich mit meinem Kollegen Dr. Martin Rembecki, wie und warum wir die Ausbildung in der transthorakalen Echokardiographie in exakt der vorgestellten Weise angehen. Du befindest dich in Staffel 3 der Organdiagnostik, Folge 2, und du hörst Radio Megahertz, dein Ultraschallsender in der Anästhesie. Wir schreiben den 2. August. Es ist ein verregneter, kalter Samstagmorgen in einem Sommer. Aber das ist der Punkt, wo die Gehirne immer noch frisch sind. Und genauso frisch wie ich ist auch Martin Rembecki, der zum 2. Mal im Studio ist. Wunderschönen guten Morgen. Hallo Martin.
Ja, hallo Tim.
Bist du gut hier hingekommen? Nee, du bist nass geworden.
Ich bin nass geworden, ja. Ich bin mit dem Fahrrad gekommen.
Ja, das ist auch einer der Gründe, warum du dein Bändchenmikrofon nicht mitgebracht hast.
Genau, das ist nämlich sehr empfindlich.
Ja. Du Martin, ganz interessant. Ich habe noch eben auf der Webseite geguckt. Weißt du, wann wir den letzten Podcast zusammen veröffentlicht haben? Weißt du das noch?
Ja, das ist über ein Jahr her, ne? Anfang 2024, ja. Glaube ich, ne?
Februar 24, über die Kannulierung der Arteria radialis mit dem Schlagwort palpieren oder sonografieren.
Mhm.
Ne? Okay, und wir haben ja damals gesagt, wir führen es sonografisch ein, ne? Jetzt genau. Sind wir ein Jahr lang später, es hat geklappt, also Ausbildung rentiert sich. Oder was für ein Gefühl hast du?
Ja, auf jeden Fall. Das hat sich schon in der Praxis bemerkbar gemacht. Also die Gefäßpunktionen laufen glatter, komplikationsloser. Und als Oberarzt wird man viel seltener dazugerufen, weil es ein Problem gäbe. Ne? Also das war vorher ja ganz anders. Ne? Früher war es so, oder davor war es so, dass man gerufen wurde, wenn das Problem dann schon eingetreten war, das Gefäß zerstochen war.
Also wir haben in die sonografische Ausbildung investiert, Lehrmaterialien bereitgestellt und wir haben anderen Leuten auch, wir haben versucht, dass die Lehre einheitlich ist, ne? Warum, was das Technische ist, wie die Kanüle geführt wird. Und jetzt verlassen wir die Gefäßpunktion und gehen auf die Organdiagnostik, jetzt die Echokardiographie, und wir würden das auch für die transthorakale Echokardiographie machen. Das ist heute das Ziel.
Genau.
Das Poster, was wir vorstellen, das haben wir zu dritt entwickelt, ne? Mhm. Beziehungsweise fast zu viert, ne? Da ist der Domenico Berra noch dabei gewesen.
Mhm.
Unser Chef hat auch Vorschläge gemacht.
Mhm.
Und wir sind jetzt die beiden, die es einmal vorstellen.
Genau.
Martin, warum sollten wir die Echokardiographie anwenden, lehren und durchführen?
Ja, ich glaube, eigentlich ist das keine Frage mehr, ne? Dass das eine sinnvolle Methode und Maßnahme ist, auch im perioperativen Bereich. Ich glaube, mittlerweile mal völlig unabhängig davon, welche Evidenz es dazu gibt, haben wir, glaube ich, alle mittlerweile unsere Erfahrungen gemacht und jeder hat so seine Fälle im Kopf, wo ein Problem mit Hilfe der Echokardiographie erkannt und gelöst werden konnte. Und du hast ein Beispiel mitgebracht.
Mhm.
Und ja, das können wir kurz vorstellen.
Genau, also du hörst jetzt den Podcast. Auf der Webseite ist das Bild dazu. Und zwar war das eine kachektische Patientin, mindergewichtig, unter 40 Kilo mit einer beidseitigen Femurfraktur. Und der Blutdruck war niedrig, es lief schon Noradrenalin. Und so richtig stieg der nicht, auch bei Volumengabe nicht. Dehydrierte Haut, dunkler Urin. Und es fehlte garantiert Volumen, viel Blutverlust in den großen Röhrenknochen. Und dann haben wir eine Echokardiographie gemacht und das zeigt ganz klar Rechtsherzbelastungszeichen.
Mhm.
Den Schnitt, den stelle ich dir auf die Webseite auf radiomegaherz.de, aber der Befund ist so eindeutig, also eine Blickdiagnostik oder wie hast du das gesagt, Martin, die Pathologie ist so ausgeprägt, dass man fast jeden Schnitt nehmen kann.
Ja, also ein Punkt, auf den wir später noch zurückkommen, nämlich die Standardisierung von Schnittebenen, die wäre in diesem Fall wahrscheinlich gar nicht so wichtig gewesen oder vielleicht auch gar nicht möglich. Bei ausgeprägten Pathologien, also extremen Pathologien, sind standardisierte Einstellungen manchmal gar nicht möglich.
Hm. Der Schnitt hier, der war nicht korrekt, aber das macht nichts, weil unter Hinzunahme von Inotropika war das die Lösung, die Therapie der Wahl. Die Patientin hatte linksventrikulär schlichtweg zu wenig Volumen, es kam zu wenig an und nach Stärkung der Herzkraft hat sich alles stabilisiert. Also eine einfache Diagnostik, die dich in die richtige Richtung führt. Nun nochmal eben ganz kurz zu dem Schnitt, Martin, du hast gesagt, der ist so groß, die Pathologie, die Rechtsherzdilatation, aber es gibt auch Stellen und Möglichkeiten, da ist das wirklich präzise eingestellte Bild, der qualitativ hochwertige Schnitt entscheidend, oder?
Genau, und das ist eigentlich von diesen extremen Fällen mal abgesehen eigentlich immer der Fall, ne, denn nur standardisiert eingestellte Schnittebenen erlauben dann auch eine korrekte Beurteilung, erlauben korrekte Messwerte zu erheben und zeigen auch wirklich die Strukturen, die ich sehen möchte und die ich beurteilen möchte.
Ich schlage vor, dass wir solche Beispiele in einer der nächsten Folgen anbieten, wenn es dann genau um die speziellen Anlotungsebenen geht.
Ja.
Martin, das fing an heute mit, wir stellen ein Poster vor und diskutieren daran, was Lehrende und Lernende davon haben, wie sie profitieren könnten. Lass uns doch mal zur Intention kommen. Warum haben wir das gemacht? Willst du dich dazu äußern?
Ja, warum haben wir das gemacht? Also die Ausbildung in der Echokardiografie ist für uns jetzt erstmal nichts Neues. Das machen wir seit Jahren, auch in der transthorakalen Echokardiografie. Und bisher haben wir das im Rahmen von Workshops gemacht. Also nach Saalende im kleinen Kreis mit Interessierten haben wir uns gegenseitig geschallt. Mhm. Und dann haben wir aber festgestellt, das reicht nicht für einen wirklich nachhaltigen Lerneffekt. Und auch der Übertrag in die Praxis hat so noch nicht so wirklich gut funktioniert. Und dann haben wir uns überlegt, was kann man noch machen, um diese Ausbildung zu verbessern. Und sind dann letztendlich darauf gekommen, dass es auch in der Praxis angewendet werden muss. Ja, das haben wir so gelöst, dass wir Patienten im Tagesablauf festlegen, bei denen zu Ausbildungszwecken, also im OP, in der Einleitung echokardiografiert wird, unter Supervision eines Oberarztes. Und wir haben entschieden, wir wollen zusätzliches Lehrmaterial erstellen, das sowohl den Lernenden, aber auch den Lehrenden, das ist ja letztendlich auch eine große und inhomogene Gruppe von Oberärzten, Leitfaden an die Hand gibt, dass alle wirklich auf demselben Stand sind. Mhm. Ja, und nicht jeder eine Methode, also seine eigene Methode lehrt. Das wollten wir vermeiden.
Ich würde jetzt gar nicht so tief einsteigen wollen, wie wir das jetzt konkret umsetzen, denn zu der Ultraschallausbildung wird es vermutlich nochmal einen getrennten Podcast geben, wie man das in der Klinik umsetzen kann. Also Ziel, ich fasse mal zusammen, Vertiefung, Verfestigung und Ausweitung auf mehrere Lehrende und Lernende. Ne? Mhm. Und dann vor allen Dingen, das ist schon wichtig, die Angleichung der Lehrinhalte. Mhm. Was ist wichtig, welche Sätze machst du? Und ich würde es wahrscheinlich noch erweitern auf die sonografische Vorgehensweise, also die exakte Technik, wann rotiert wird, wann gleiten, mit welchem Schnitt fängst du an und was sind deine Gütekriterien. Und dafür haben wir ein Poster gemacht.
Genau.
So, das wird jetzt tricky, in einem Podcast ein Poster vorzustellen.
Ja, wir wir beschreiben das, was wir sehen.
Ja.
Und für diejenigen, die das dann auch online im Blog verfolgen, für die ist natürlich das Poster da auch zu sehen.
Okay, dann lass uns doch mal einsteigen, indem wir erklären, warum ist das Poster so aufgebaut, wie es ist. Jetzt erstmal, bevor wir noch nicht sagen, wie es aussieht, schreiben wir oder sprechen wir darüber, warum? Wir wollen den Untersuchungsgang strukturiert haben, oder?
Ja, also das ist ein Unterschied zu vielen anderen fokussierter kardialer Ultraschall, wie zum Beispiel das FATE-Protokoll. Da sind zwar Schnittebenen genannt, aber es ist keine Reihenfolge vorgegeben. Und strukturierter Untersuchungsgang ist ja aus zwei Gründen wichtig. Erstens, dass man nichts vergisst. Jetzt kann man natürlich sagen, bei den wenigen Schnittebenen, da wird man schon nichts vergessen. Aber das passiert eben doch. Und deshalb ist es besser, wenn man eine feste Abfolge im Kopf hat. Der zweite Grund ist, dass es wichtig ist, zu standardisierten Einstellungen zu gelangen. Und das wiederum funktioniert am besten, wenn man die Schnittebenen aus der Schnittebene entwickelt, die am besten zu standardisieren ist. Und das ist die parasternale lange Achse. Warum ist das wichtig mit der Standardisierung? Das muss man wirklich nochmal kurz erklären. Echokardiographie ist wie alle sonografischen Verfahren eine Bildgebung, in der das Bild in den Händen des Untersuchers entsteht. Und das führt zu einer recht hohen, nicht zu vermeidenden Inter-, aber auch Intra-Observer-Variabilität. Und das ist bei anderen Bildgebungen ja anders. Also wenn wir mal ans Cardio-MRT einfach nur denken als Beispiel. Ja, da schiebt man den Patienten 10-mal rein und wenn der Patient da ruhig liegen bleibt, dann kommt mehr oder weniger 10-mal das gleiche Ergebnis raus. In der Echokardiographie ist das anders. Wenn man Patienten 10-mal untersuchen lässt von unterschiedlichen Untersuchern oder sogar vom gleichen Untersucher zu verschiedenen Zeitpunkten und die Untersuchung verläuft nicht nach einem Schema oder das Ziel sind nicht standardisierte Einstellungen, Schnittebenen, dann kann immer wieder was anderes rauskommen. Und das macht es natürlich ganz schwierig, Befunde auch im Verlauf, ne, auch zur Therapiekontrolle zu vergleichen. Also das Ziel ist, dass Schnittebenen reproduzierbar sind, sicher reproduzierbar sind. Diese Inter- und Intra-Observer-Variabilität wird man nie ganz wegkriegen, aber man kann sie minimieren durch eine Standardisierung der Einstellung.
Würde ich hundertprozentig so unterschreiben. Und dann ist es ja auch so, dass auf dem Poster, dazu kommen wir gleich noch im Detail, der eine Schnitt aus dem anderen heraus entwickelt wird. Ne? Dass man versteht, wie das Herz jetzt geschnitten wird und was passiert, wenn ich drehe, damit du die Strukturen zuordnen kannst. Wir haben ja grob drei Anlotungspunkte, apikal, parasternal und, das ist jetzt vielleicht noch auch eine Unterscheidung, wir legen einen großen Schwerpunkt auf subxiphoidal.
Ja, genau. Also der subxiphoidale Vierkammerblick oder subkostale Vierkammerblick, das ist das Gleiche, der taucht ja in allen Fokusprotokollen auf, ne? Wie FATE oder WinFocus zum Beispiel auch. Aber was bei unserem Untersuchungsablauf mit dabei ist, das ist auch die subxiphoidale, subkostale kurze Achse. Ja, warum halten wir das für so wichtig? Wir haben doch schon die parasternale kurze Achse dabei. Und hier muss man sich jetzt in Erinnerung rufen, in welchem Setting führen wir unsere Untersuchungen durch. Wir haben eben häufig nicht die optimalen Bedingungen, die der Kardiologe vorfindet. Der Kardiologe kann seinen Patienten so lagern, wie er will, ne, für die parasternalen, apikalen Schnittebenen in Linksseitenlage. Dann hat er vielleicht sogar noch so eine Spezialliege mit einem Ausschnitt für den Schallkopf, dass er da genug Platz hat. Das haben wir alles nicht. Unsere Patienten, die liegen häufig auf dem Rücken, die sind vielleicht sogar noch beatmet. Und das führt leider häufig dazu, dass wir die parasternalen Schnitte und auch die apikalen nicht gut oder vielleicht sogar gar nicht einstellen können, weil die Lunge viel mehr im Weg ist, als wenn man eben diese optimierten Bedingungen hätte. Also wir haben viel mehr Lungenartefakte dabei. Und wenn man von subkostal, subxiphoidal schaut, dann kann man häufig auch unter diesen Bedingungen noch zu einem guten Ergebnis kommen. Und die subkostalen Kurzachsenschnitte zeigen uns die gleichen Strukturen wie die parasternalen Kurzachsenschnitte. Und wir können damit auch alles genauso beurteilen und auch messen, letztendlich, wie von parasternal. Ja, und deshalb haben wir das in unseren Untersuchungsablauf mit aufgenommen.
Also ein wichtiger Schnitt für Anästhesistinnen und Anästhesisten, weil die meisten unserer Patientinnen sind in Rückenlage und häufig auch beatmet. Ich würde vorschlagen, wir beschreiben mal das Poster und die Überschrift geht los mit einer 3-Regionen-Untersuchungsabfolge. Und zwar, wir starten parasternal, 2 Positionen, apikal, 2 Positionen, subxoidal, 2 bis 3 Positionen. Und da ist dann die Sonde, du kannst ja gleich beschreiben, wie man es da aussieht, ne? Aber es ist erkennbar, wo der Marker ist, wie rotiert wird oder wann und wann man ein Gleitmanöver macht. Also wir haben nur 3 Positionen, Entschuldigung, wir haben nur 3 Positionen, weil aus unserer Sicht in der Anästhesie nur einige Fragestellungen in den akuten Situationen wichtig sind. Also ich möchte das ganz klar abgrenzen gegenüber einer kompletten kardiologischen Echokardiographie. Uns interessiert die links- oder rechtsventrikuläre Kontraktilität, der Volumenstatus, schwere Aortenklappenstenose oder ein Perikarderguss. Das sind so ganz wichtige, für die Anästhesie relevante Fragestellungen. Und dann, Martin, dann kannst du ja mal sagen, wie das Poster jetzt aufgebaut ist. Beschreib doch mal, was die Hörerin oder der Hörer jetzt sehen würde, wenn sie oder er auf die Webseite gehen würde. Ja.
Also wir sehen das ja gezeichnete Schema eines Torsos. Ja. Und wir sehen die 3 Anlotungspunkte, links parasternal, apikal und subxiphoidal. Wir sehen die Position des Schallkopfs für die jeweiligen Einstellungen, also mit der Ausrichtung der Schallkopfmarkierung. Und wir sehen aber auch durch Pfeile oder symbolisiert die notwendigen Sondenmanöver, um von der einen Einstellung in die andere zu kommen. Also zum Beispiel eine Rotationsbewegung oder ein Gleitmanöver.
Also zum Beispiel von parasternal nach apikal gleiten.
Genau.
Weil es gibt ja Leute, die machen es anders. Die tasten den Herzspitzenstoß und setzen dann gezielt apikal auf und wir vertreten eine andere Meinung.
Richtig. Ne, da sind wir wieder beim Thema Standardisierung. Natürlich kann man das so machen, dass man da, wo man die Herzspitze vermutet, den Schallkopf aufsetzt und dann nach dem Vierkammerblick sucht. Und häufig wird man da auch irgendwas einstellen können, was 4 Kammern zeigt. Aber das ist dann eben doch leider häufig weit entfernt von einer standardisierten Einstellung. Und das führt häufig zu Schrägschnitten.
Es sei denn, du weißt, wie du sie korrigieren musst, ne?
Genau. Das kann man natürlich auch machen, aber da komme ich gleich nochmal drauf zurück. Mhm. Also Schrägschnitte vermitteln uns grundsätzlich ein falsches Bild von der Größe der Herzhöhlen, vom Verhältnis der Herzhöhlen, auch von der Wanddicke, von der Kontraktilität. Auch sehen wir in Schrägschnitten häufig nicht die Wandabschnitte, die wir zum Beispiel im Vierkammerblick zu sehen glauben. Mhm. Und deshalb ist es so wichtig, da standardisiert hinzukommen. Und die logischste Methode, das standardisiert zu erreichen, ist, eine Einstellung zu wählen, die sich gut standardisieren lässt. Und das ist eben die parasternale lange Achse.
Richtig.
Und aus dieser dann zum Beispiel durch ein Gleiten in der anatomischen Herzachse, die man ja durch das Einstellen der parasternalen langen Achse ermittelt hat, Richtung Herzspitze dann die apikalen Einstellungen zu finden.
Das ist nicht ganz easy.
Das stimmt.
Aber ich glaube, wenn man das regelmäßig trainiert, kriegt man ein wesentlich besseres Gefühl, als wenn man mit einem gefühlten Punkt startet und von dort aus versucht zu optimieren.
Genau. Ja? Und ich weiß auch, dass viele Kardiologen das auch anders machen. Ne? Ja. Und natürlich kommt ein erfahrener Untersucher auch zu einem richtigen Ergebnis, wenn er jetzt nicht diese Methode anwendet. Ne? Wer sind wir, dass wir jetzt sagen, das ist das Nonplusultra und anders darf man es nicht machen.
Nein, das maßen wir uns nicht an, Martin.
Natürlich nicht. Obwohl wir das ja jetzt auch nicht erfunden haben natürlich, sondern diese Idee geht, soweit ich es weiß, auf den Professor Hagendorf in Leipzig zurück.
Ja, das Buch würden wir auch empfehlen, ne?
Ja.
Genau.
Dürfen wir das sagen?
Ja, klar.
Ja, AS Echokardiographica.
Ja.
Auf jeden Fall
Genau.
Empfehlenswert.
Weil, Martin, das kann ich noch ergänzend, auch wenn ich nicht Kardiologe bin und dieses Niveau auch nie erreichen werde, aber die Systematik über die Anatomie zu kommen und danach die Physik zu verstehen, hat mich in den letzten 20 sonografischen Jahren immer wieder bestärkt und ich weiß, dass es der richtige Weg ist. Also es geht auch darum, jetzt bewusst die Sondmanöver zu trainieren. Das war jetzt das Beispiel. Und die dritte Position wäre dann subxiphoidal. Das hattest du schon erwähnt, in zwei Achsen, ne? Also kurz und lang das Herz. Und dann könnte man noch die Vena cava inferior nehmen.
Genau. Okay. Und damit sind wir dann also quasi bei 7 Schnitten.
Ja, du hattest jetzt gesagt, man sieht den Torso, ne, dann die 3 Positionen. Wir haben halt gesagt, das ist eine 3-Positionsfolge. Auf jeder Position wird nochmal rotiert und ein anderer Schnitt eingestellt. Mhm. Dann könnte man apikal auch noch 2, 3 oder 4 Kammerblick, aber das lassen wir mal weg. Ne, wir machen mal nur 2 Schnitte.
Genau, also wir haben uns ja bewusst dafür entschieden, es auch übersichtlich zu halten.
Richtig.
Es ist eine fokussierte Untersuchung. Die Fragestellungen, die du vorhin genannt hast, kann man mit diesen Schnittebenen beantworten, ja. Wie im FADE-Protokoll beispielsweise ja auch. Mhm. Und es soll ja auch gut zu lehren sein. Ja, und wenn wir jetzt wieder nachher 20 Einstellungen haben, dann ist das ja schon wieder viel komplizierter und vor allen Dingen für den Anfänger überfordernd.
Das Stichwort hast du jetzt gegeben, es soll zu lehren und damit auch zu lernen sein, ne? Es soll zu lernen,
richtig,
sein, in einer abgesteckten Zeit mit einem klaren Ziel, nicht alles, aber das Wenige, sehr präzise und sehr genau. So, und wenn ich jetzt angucke, jetzt hast du die Positionen auf dem Poster beschrieben und dann gehen da Pfeile weg und in jeder Position sind dann die korrespondierenden Ultraschallaufnahmen angegeben. Doch die Ultraschallaufnahmen sind jetzt nicht vom Lebenden.
Nein, aber auch nicht vom Toten.
Auch nicht vom Toten, von einer Maschine. Genau,
richtig.
Das sind die aus dem TTE-Simulator. Also warum machen wir das? Weil wir natürlich einen Anreiz setzen wollen, dass diese Schnitte auch trainiert werden können. Und der Simulator kann noch, der ist halt immer da.
Richtig. Der wartet darauf, bespielt zu werden.
Und er wird nicht müde zu erklären, welchen Wandabschnitt du gerade siehst. Du kannst dir anzeigen lassen, dass du wirklich den linken und nicht den rechten Ventrikel hast. Ich übertreibe ein bisschen, aber du hast eine Kontrolle.
Ja, ne? Und du hast ein 3D-Modell dabei, mhm, auf einem extra Bildschirm, das dir die Schnittführung exakt anzeigt. Und das ist, das stellen wir immer wieder fest, für die Lernenden eine große Hilfe, die dann auch einen nachhaltigen Effekt liefert. Ne? Mhm. Weil man es sich doch häufig sonst gar nicht so gut vorstellen kann, mhm, wie die Schallebene durch das Herz schneidet. Ne? Mhm. Und dieses Problem löst der Simulator.
Genau, also es soll ein Anreiz sein, weil die Sonomorphologie, das erlernt man ja auch nicht so schnell. Ne? Man muss die Wände ein paar Mal wiederholen. Welcher Abschnitt finde ich wo und wo liegt das? Und zugegebenermaßen, ich gucke mir jetzt gerade den Vena cava inferior Längsschnitt am TTE-Simulator an. Der sieht schon echt seltsam aus. Es entspricht nicht der Realität. Aber ich glaube, das ist auch gar nicht gefordert. Denn zu lernen, welches Manöver du machen musst, um in diesen Schnitt zu kommen, dafür ist der TTE-Simulator gut. Es ersetzt garantiert nicht, und da lege ich mich fest, die Sonografie am Lebenden, an Patientinnen.
Auf gar keinen Fall. Also, und das üben wir natürlich weiterhin.
Richtig. Der Simulator ist unabhängig von Diensten, von Supervision, von jemand anders. Es gibt Erklärungen, man kann trainieren und machen, aber er setzt garantiert nicht die Sonografie, die Echokardiografie am Lebenden. Martin, die Reihenfolge der Abschnitte von parasternal, apikal, subxiphoidal, die würde ich jetzt vorschlagen, besprechen wir nicht in dieser Folge. Wir sind, glaube ich, schon bei über einer halben Stunde. Sondern wir würden dann separate Folgen machen. Wir haben ja schon eine Menge vorbereitet. Die berühmten Tabellen, was mache ich, bei welchem Schnitt, wenn er nicht sauber ist.
Mhm.
und würden nach und nach uns dann einer Region widmen und die publizieren.
So ist der Plan.
Können wir denn schon sagen, ob das hilft, was wir machen mit dem Poster?
Im Moment noch nicht.
Noch nicht, ne? Hängt noch gar nicht so lange.
Hängt noch nicht so lange und muss einfach noch intensiver genutzt werden.
Genau. Ich bin aber sehr zuversichtlich, weil die Projekte, die wir gestartet haben, mit Sachen zu publizieren, jedermann leicht zugänglich zu machen, das trägt Früchte. Insofern bin ich ganz positiv gestimmt, dass das gut vorangehen soll.
Und das Poster ist ja nur ein Element. Also ist ja nicht damit getan, das Poster an die Wand zu hängen, sondern das wird ja flankiert durch weitere Lehrinhalte und Begleitung, zum Beispiel im Rahmen dieses Podcasts.
Ja, du kannst es noch schärfer sagen. Das Poster alleine ist gar nichts wert, wenn der oder diejenige sich nicht damit beschäftigt. Und das setzt eine Supervision voraus, aber auch Eigeninitiative. Und da musst du irgendwie aus meiner Sicht die Anreize setzen, aber man darf auch fordern. Ne? Also wenn du die transthorakale Echokardiographie im operativen Setting vorantreiben willst, sind viele Zahnrädchen. Aber ich habe schon mal gesagt, da gibt es vermutlich, zumindest ist das die Planung, nochmal eine separate Folge zu. Lass uns doch die bisherigen Aussagen zusammenfassen. So eine Art Mini-Fazit der Teaser-Folge transthorakale Echokardiographie zusammenfassen. Und wir können das ja abwechseln mit unseren Stichworten, die wir uns gemacht haben, oder? Hast du Lust?
Ja.
Okay, also ich wiederhole mich. Wir sind am Start und in den nächsten Folgen gibt es dann den Deep Dive zu den einzelnen Anlotungspunkten, wie geschnitten wird, welche Sondmanöver ich was mache. Und vor allen Dingen, mit welchen Fragestellungen ich was wo beantworten kann.
Genau, und dann wird auch wahrscheinlich nochmal deutlicher, wenn man es dann mal praktisch durchgeht, wie die Schnittebenen entwickelt werden, warum die Standardisierung wichtig ist und warum sich eine Standardisierung durch diese Methode ergibt. Also quasi zwangsläufig, wenn man es korrekt ausführt.
Man muss dabei sagen, das, was wir vorstellen, ist ein Weg. Wir sind weit davon entfernt zu sagen, das ist der einzig gehbare und der optimale, obwohl wir ihn schon für gut halten, weil wir ihn sonografisch begründen und lehrdidaktisch begründen. Ne?
Genau. Man darf das nicht zu dogmatisch sehen, das ist klar. Ne? Man braucht auch immer einen Plan B. Also, wenn die parasternalen Einstellungen nicht funktionieren, aus welchen Gründen auch immer und was ja immer mal sein kann, dann kann ich natürlich nicht die parasternale lange Achse als Ausgangsposition zugrunde legen, sondern da muss ich trotzdem irgendwie zu einem Ergebnis kommen. Trotzdem halten wir es für wichtig, in der Lehre, in der Ausbildung, erstmal diese Systematik zu erlernen. Weil ich glaube, auch der Lerneffekt für die anatomische Vorstellung da am besten ist.
Ein weiterer wichtiger Aspekt, der nicht zu kurz kommen darf, dass wir eine einheitliche Lehre, jetzt kommt's, für Lehrende und Lernende innerhalb unserer Klinik oder Abteilung haben möchten. Weil wir haben das mit einem anderen Projekt schon mal gemacht, gehört jetzt auch nicht in diese Folge, sein Wissen den anderen weiterzugeben und dann auch zu gucken, dass das gelehrt wird, es ist gut, das ist richtig. Weil man merkt, es sind nicht alle auf dem gleichen Stand. Ne? Und der Wunsch ist ja, dass alle gut werden. Punkt.
Ja, und das für den Lernenden ist es ja auch einfacher, ne, wenn er nicht von jedem was anderes hört.
Ja, klar. Ne,
also es ist ja klar, als Anfänger ist man schnell verwirrt, wenn man gar nicht genau weiß, was denn jetzt gelten soll.
Genau. So, und dann wollen wir natürlich zuletzt die soliden Schnitte als Grundlage verwenden und sehen wollen, denn die sind das A und O für korrekte Messung. Aber das kommt, wie gesagt, in den nächsten Folgen. Dann, Martin, schlage ich vor, wir stoppen jetzt hier, denn es gibt noch sehr viel mehr in den nächsten Folgen. Ganz herzlichen Dank, dass du heute Morgen im Regen, auch ohne Bändchenmikrofon, hier hingekommen bist.
Ja, immer wieder gerne.
Ich freue mich auf die nächsten Folgen und da werden wir noch sehr, sehr viel zusammenarbeiten. Ich kann mir auch vorstellen, wir haben ja schon die ersten Filmaufnahmen gemacht, ob man mal vielleicht in so eine Richtung Videopodcast geht. Dass wir quasi die Untersuchung besprechen, während man sich die Untersuchung angucken kann. Weil hier sind wirklich die Ultraschallbilder relevant.
Gute Idee.
Wenn du, liebe Hörerin oder Hörer, eine Pathologie hast oder meinst, dein Herz ist A, nicht nur am rechten Fleck, sondern auch noch super zu sonografieren, schreib uns an, besuch uns im Studio Radio Megaherz und wir machen eine kleine Sonografie-Session. Klasse, dass du dabei warst. Ganz vielen Dank. Bleib Radio Megaherz treu und vor allen Dingen, mich interessiert, wie bildest du aus? Wie lernst du? Wie lehrst du? Was ist deine Systematik? Schreib doch bitte eine E-Mail oder ruf eben durch und schick uns deine Meinung, teile sie mit, mach Vorschläge. Ich freue mich auf euch. Bis dann. Ciao. Nochmal ciao, Martin.
Alles Tschüss. Gute.